ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Leonie Berger. Dazu herzlich willkommen. Auch heute haben wir wieder vier Hörbücher, die wir Ihnen vorstellen möchten. Darunter ist der neue Roman von Annika Büsing mit dem Titel »Wir kommen zurecht«. In Ginsterburg von Anno Frank geht es um eine fiktive Kleinstadt während der Zeit des Nationalsozialismus. Dann ist ein Kinderhörbuch für alle ab 4 Jahren mit dabei und ein Roman über Berlin und seine Bewohner steht auch auf dem Programm. Sophie Reuss gibt ihm ihre Stimme.
Läden, in denen er und sein Vater früher bei freundlichen Türken für 1 Euro Bier und Kaffee gekauft hatten, wurden über Nacht zu Lieferanten 5 Euro teuren Milchkaffees, nur mit Karte bezahlbar, von kurz angebundenen Mädchen serviert, die kein einziges Wort Deutsch sprachen. Nicht einmal Bitte oder Danke. Brauchten sie auch nicht.
Ein kleiner Vorgeschmack, mehr dazu dann gleich in dieser Stunde. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir beginnen mit dem Hörbuch von Annika Büsing. Annika Büsing ist Jahrgang 1981. Sie hat evangelische Theologie und Germanistik an der TU Dortmund studiert und lebt zurzeit in Bochum. Dort unterrichtet sie an einem Gymnasium. 2022 schrieb Annika Büsing dann einen ersten Roman, Nordstedt, für den sie gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. 2023 folgte mit Koller ihr zweiter Roman. Beide wurden für die Bühne adaptiert. Und wir sprechen jetzt über ihren aktuellen Roman »Wir kommen zurecht«, der im Bonvoice Verlag auch als Hörbuch erschienen ist. »Wir kommen zurecht«, Dorothee Meyer-Karweg, das ist ja so, was man lapidar mal so sagt. »Wir kommen zurecht« muss nicht immer heißen, dass es einem gut geht. Wie ist das hier gemeint?
Ja, der Satz deutet genau auf Probleme hin und diese Probleme gibt es in der Familie von Philipp. Das ist ein Junge, der im Laufe des Romans 18 wird und Abitur macht und hier eben im Mittelpunkt dieses Romans steht.
Und was für Probleme hat dieser Philipp?
Ja, seine Schwierigkeiten haben mit seiner Mutter zu tun, Astrid. Die war schon mehrfach in der Psychiatrie und nach jedem Klinikaufenthalt gibt es neue Befunde und Diagnosen.
Alkoholismus ist ein Dauerthema in dem Ordner. Entweder trinkt die Patientin in depressiven Phasen große Mengen Alkohol, um sich zu betäuben, oder sie ist eine Quartalstrinkerin, die Wochen, oft monatelang abstinent ist und dann mit einem Knall wieder beginnt zu trinken und nicht aufhören kann. Die depressiven Verstimmungen und Suizidgedanken wären in diesem Fall als eine Folge des massiven Alkoholkonsums zu bewerten. Es gibt keine Gewissheit. Die gibt es nie. Schließlich kommt es doch noch zu einer Diagnose, die sich dauerhaft verfestigt. Bipolar 1-Störung mit ausgeprägten manischen Phasen, die mit Realitätsverlust und Wahnvorstellungen einhergehen.
Hier haben wir Schenja Lacher gehört und den kennt man ja eher so von witzigen Romanen, zum Beispiel von Jonas Jonasson. Passt das hier zu so einem ernsten Thema?
Ja, ich finde ja, zumal der Roman auch viele witzige Passagen enthält. Und wir haben es gehört, Schenja Lacher kann selbst solche medizinischen Diagnosen eigentlich recht lebendig rüberbringen. Und er ist, wie wir gleich noch hören werden, auch ein Meister der direkten Rede, hat insgesamt ein großes Gespür für Stimmungen und Zwischentöne. Er hat mir hier wirklich sehr gut gefallen.
Kommen wir jetzt mal zurück zum Inhalt. So eine Diagnose ist ja nicht nur für die Mutter schwierig zu meistern, sondern auch für das ganze Umfeld. Was macht das mit der Familie?
Ja, das Zusammenleben wird ganz schön schwierig und irgendwann dann auch unmöglich. Vater Lothar und Mutter Astrid trennen sich dann auch. Da ist Philipp gerade mal 8 Jahre alt und der Vater bekommt auch das Sorgerecht. Aber die Mutter mischt sich immer wieder ein ins Leben von Philipp und seinem Vater. Also in einer der manischen Phasen von ihr hat sie schon mal den kleinen Philipp von der Schule abgeholt und ist mit ihm nach Holland, wo ihr dann das Geld ausging. Oder sie kam in die Schule und hat absurde Dinge an die Tafel geschrieben und ist dann wieder abgeholt. Und der kleine Philipp musste danach ziemlich weinen. An seinen Geburtstagen dagegen hat sie sich oft nicht gemeldet. Mit anderen Worten, also die Mutter bedeutet für diesen Philipp so das totale Chaos und auch Gefühlsstress. Auch jetzt wieder, als Philipps Vater seinem nun 17-jährigen Sohn erzählt, dass die Polizei angerufen habe.
»Sie suchen deine Mutter«, sagte Lothar. Das war ein seltsames Wort. Mutter. Es kam daher wie etwas mit Liebe selbst gekochtes, auf einem Teller, abgedeckt mit Frischhaltefolie. Warum? Fragte Philipp. Weil sie ausgeflogen ist, seufzte Lothar. Sie war 3 Tage nicht bei der Arbeit. Ihr Chef hat die Polizei alarmiert. Die Polizei hat ihr Auto gefunden. Und wo? In Traunreuth. Wo ist das? In Oberbayern. In der Nähe vom Chiemsee. Lothar stellte die Tasse auf die Anrichte, kam zum Sofa rüber und setzte sich. Also ist sie am Chiemsee? Das wissen Sie noch nicht. Das Auto war nicht abgeschlossen. Und wo warst du heute Morgen? Bei der Polizei. Sie haben mir Bilder gezeigt. Was für Bilder? Von Ihrem Auto und von ein paar Sachen, die im Auto waren. Was für Sachen? Ein Fotoalbum. Sie hatte ein Fotoalbum mitgenommen. Da sind Bilder von dir drin, als du klein warst.
Tja, und das kann jetzt alles bedeuten. Die Mutter hat sich umgebracht, kann es bedeuten. Oder auch, die Mutter steht jetzt bald wieder plötzlich vor der Tür. Das eine ist für Philipp so erschreckend wie das andere. Und wie Philipp damit klarkommt, darum geht es eben in diesem Roman.
Also dieser Philipp ist schon eine zentrale Figur in diesem Roman. Was ist er denn grundsätzlich für ein Typ?
Ach, im Grunde genommen herzensguter und auch sehr reflektierter junger Mann, der natürlich durch die Umstände und generell durch seine Teenagerphase schon ziemlich gebeutelt ist. Im Prinzip hat er gelernt, sich so am Riemen zu reißen und zu funktionieren. Und dass er einigermaßen klarkommt, aber hilft ihm auch sein Freund Lorenz. Auch zu ihm gibt's einen Ausschnitt.
Lorenz kam den Weg vom Haupttor herunterspaziert, in langen, entspannten Schritten, die sagten, dass es nichts zu tun gab. Andere meditierten oder machten jahrzehntelang Yoga, um diesen Zustand zu erreichen. Bei Lorenz war es die Werkseinstellung. Lorenz hatte Locken und er trug sie lang. Seine Mutter regte das auf. Sie war Friseurin und hatte einen eigenen Salon und sehr genaue Vorstellungen davon, wie die Haarpracht ihres Sohnes aussehen sollte. Doch Lorenz war immun gegen jede Art von Zurechtweisung. Philipp beneidete ihn um seine Unbestechlichkeit. Sie kannten sich seit der Grundschule. Lorenz hatte 4 Jahre lang den gleichen Belag auf dem Pausenbrot gehabt und er hatte sämtliche Versuche seiner Mutter, ihn zu etwas anderem zu überreden, abgeschmettert. So war Lorenz, zufrieden mit Frischkäse.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Und insgesamt muss man sagen, dieser Lorenz, das ist wirklich ein guter. Natürlich hat er auch selbst Probleme. Er entdeckt nämlich zum Beispiel, dass er eventuell schwul ist und das treibt ihn etwas um. Dann raucht er auch zu viel Gras und bekommt damit Ärger mit seiner Mutter und der Polizei. Aber insgesamt ist er einfach zauberhaft. Er ist gut gelaunt, sensibel und sehr aufmerksam gegenüber seinem Philipp.
Und wie ist das Verhältnis zum Vater? Kann der Vater seinem Sohn auch helfen?
Ja, der Vater bemüht sich schon, für den Sohn seine Art Fels in der Brandung zu sein. Aber er hat viel zu tun als Chefarzt in einem Krankenhaus. Und er hat auch noch eine neue Freundin, Stella, die nun auch mit den beiden zusammenwohnt. Und außerdem, ja, welcher Teenager beredet schon gern mit seinen Eltern seine Probleme?
Also Philipp ist ein guter, aber er hat viele Probleme. Jetzt kann man ja an solchen Problemen zerbrechen, aber man kann auch an ihnen wachsen. Wie ist das denn bei Philipp?
Also Philipp ist definitiv nicht mehr der Happy-Keks wie früher, hat Lorenz schon festgestellt. Auch ein schöner Ausdruck. Aber Philipp sucht vielleicht mehr unbewusst als bewusst immer wieder auch Hilfe und findet sie dann eben nicht nur bei Lorenz, sondern auch bei der Reinigungskraft Frau Bormann, Putzfrau darf er nicht sagen, bei Onno, einem Ex-Freund seiner Mutter, oder bei seiner Oma, obwohl es zwischenzeitlich auch mit ihr ein bisschen Stress gab. Sogar Stella, die neue Freundin seines Vaters, kann ihn unterstützen. Und wir erfahren dadurch, Familie ist eben nicht nur das, in das man hineingeboren wird, sondern dazu gehören auch Menschen oder können dazu gehören, die man nicht sucht und doch findet.
Man hört, Dorothee Meyer-Karwick, dass Ihnen dieser Roman wohl gefallen hat. Was ist denn das Besondere daran?
Ja, es ist schon der zweite Roman kurz hintereinander, der sich mit Teenagern beschäftigt. Beim vorigen Mal war es Ella in dem Roman Fischtage von Charlotte Brandy. Auch sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert. Und jetzt eben, wir kommen zurecht, von Annika Büsing. Ja, Annika Büsing kann sich richtig gut reinversetzen in diese Teenagerzeit, in der es schon große Probleme gibt, in der alles aber auch so zum ersten Mal erlebt wird, alles staunenswert ist, fluid, in der die entscheidenden Weichen aber auch fürs Leben gestellt werden. Und ich finde es geradezu herzerfrischend, diesen grundsympathischen Philipp auf dem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten. Und dazu kommt eben diese sensible Interpretation von Zhenya Lacher, der, finde ich, den richtigen Ton findet für die widerstreitenden Stimmungen von Philipp und auch Lorenz und den anderen. Das ist ein Roman mit einem ernsten Thema, der mich aber anrührt und auch immer wieder zum Lachen bringt.
Wir kommen zurecht, so heißt der Roman von Annika Büsing, gelesen von Zhenya Lacher. 8 Stunden, 48 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 24 Euro und erschienen ist das Hörbuch im Bonn Voice Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und als nächstes stellen wir die Lesung des neuen Romans von Nell Sink mit dem Titel Sister Europe vor. Nell Sink wurde 1964 in Kalifornien geboren. Sie studierte Philosophie und wurde in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen promoviert. Inzwischen lebt Nell Sink südlich von Berlin. Mit ihrem 2019 erschienenen Roman Virginia war sie für den National Book Award nominiert. Dorothee Meyer-Karwick, was hat sie jetzt auf den Roman Sister Europe aufmerksam gemacht?
Ja, also wenn man die Kritiken zu den früheren Romanen von Nell Sink liest, dann kommen da so Begriffe vor wie durchgeknallt, auf Speed oder auch schräg. Und das fand ich schon mal interessant, aber dann finde ich auch noch die Interpretin dieses Romans sehr spannend.
Die wir ja am Anfang schon gehört haben, die Schauspielerin Sophie Reuss. Sophie Reuss spielt im Ensemble der Volksbühne in Berlin sowie am Deutschen Theater und sie wurde schon 3-mal mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.
Ja, das ist doch schon mal ein Versprechen und ich sage schon vorab, es wird eingelöst. Sophie Reuss, finde ich, ist genau die Richtige für diesen doch recht außergewöhnlichen Roman.
Dann kommen wir doch mal zum Inhalt. Worum geht es denn in der Geschichte?
Also der Roman spielt in Berlin und das ist jetzt nicht marginal. Die geschichtsträchtigen Orte, Plätze und auch die Gentrifizierung spielen eine wichtige Rolle. Vor allem wird hier die kulturelle Szene Berlins aber seziert, so halb ernst, halb ironisch und das anhand von mehreren Personen, die an einem kalten Winterabend auf einer Literaturpreisverleihung zusammentreffen.
Was ist das für ein Literaturpreis?
Ja, ins Leben gerufen, so die Autorin, wurde der von Naema, der Frau eines Emirs, der inzwischen verstorben ist. Sie ist sehr reich, geht auf die 70 zu, wohnt in Montreux, also am Genfer See, ja, und weiß nicht recht, wohin mit dem Geld. Alle 3 Jahre im Februar verleiht sie daher den recht hochdotierten Literaturpreis für besondere Verdienste für arabische Literatur. Diesmal geht der an den Erzähler Massoud. Und das Besondere ist, die Preisträger dürfen selbst entscheiden, wo gefeiert wird, in welchem Land, in welcher Stadt. Man hat Geld und ist ja auch international aufgestellt. Naema hat den Schriftsteller Massoud persönlich angerufen und da hören wir mal rein.
Als sie ihn fragte, wo die Zeremonie stattfinden sollte, war sie sich sicher, dass er Istanbul sagen würde. Sie erinnerte sich an die Unterhaltung, in der sie ihre gemeinsame Liebe zu dieser alten und majestätischen Stadt entdeckt hatten, die von Oslo und von Genf aus per Direktflug erreichbar war. Er fliege, erwiderte er, grundsätzlich nicht mehr wegen des erhöhten Thromboserisikos. Dann verstummte er für volle 10 Sekunden, als erwarte er, sie würde anbieten, ihm das Geld persönlich vorbeizubringen. Er schlug vor, an seiner Stadt seine Frau zu schicken. Jetzt war sie an der Reihe zu verstummen. Er lud sie nach Norwegen ein, wo sie in seinem Haus wohnen könne, das über einen eigenen Fischteich verfügte. Das brachte eben keinerlei Sympathien ein. Schließlich schlug er vor, sich in Kopenhagen zu treffen. Da könne er mit der Fähre hinkommen. Das passte ihr dezidiert nicht. Sie schlug vor, er solle doch zumindest versuchen, ihr auf halbem Weg entgegenzukommen. Sie könne nirgendwo hin, wo Glättegefahr bestünde. Ihre Osteoporose sei schon stark fortgeschritten.
Ja, das finde ich wirklich so lustig. Also man gibt sich so kosmopolitisch, aber dann reißen einen doch die Zipperlein des Alters runter in die Niederungen des Lebens. Das ist eine wunderbare Miniatur in diesem Roman und davon gibt es einige.
Und es wird wirklich wunderbar gelesen von Sophie Reuss.
Ja, die Interpretation macht mindestens den halben Spaß bei diesem Hörbuch aus. Sie ist eine Meisterin der Pausensetzung und findet sich sehr gut in diese einzelnen Personen, deren Gefühle und Stimmungen ein. Und sie spielt die Dialoge voll aus und macht das Ganze zu einem wirklich großen Hörvergnügen. Naja, Massoud schlägt dann schließlich Berlin vor, das ist Naima dann aber auch zu kalt und so schlägt sich schließlich ihren Enkel Radi dorthin.
Ja, man merkt, es wird eine Literaturpreisverleihung mit Hindernissen. Läuft denn sonst alles glatt?
Ja, wer das selbst mal organisiert hat, weiß, dass es nicht ganz einfach ist, eine gelungene Veranstaltung hinzubekommen. Man braucht einen schönen Veranstaltungsort, das ist hier das Interconti, gute Redner. Und da der Preisträger in Berlin nicht so bekannt ist, muss zumindest das Essen dann auf Sternenniveau sein.
Das hilft dann sicher auch, Gäste anzulocken.
Ja, und diese Gäste stehen dann im Mittelpunkt des Romans. Da ist erstmal der Kunstkritiker Demian, dazu kommt sein Freund, der inzwischen 57-jährige Lebemann Toto mit seiner deutlich jüngeren Internetbekanntschaft. Toto hat dann noch Nicole auf der Straße aufgegabelt, die Trans-Tochter von Demian. Schließlich ist noch eine reiche Grande Dame dabei, Livia. Und dann erleben wir diese Figuren auf der Preisverleihung, die natürlich alles andere als perfekt abläuft, was von der Autorin dann auch genüsslich beschrieben wird. Doch im Vordergrund steht schon das Zwischenmenschliche der Figuren, also deren Gedanken, Ängste und Sorgen. Zum Beispiel die von Demian gegenüber seiner Tochter Nicole, die bis vor einem Jahr noch ein Junge war und nun unbedingt Pubertätsblocker haben möchte. Demian, der sich ja aufgeklärt geben will, knabbert schon daran, möchte sein Kind beschützen, aber auch nicht bevormunden. Und seine amerikanische Frau Harriet kümmert das alles wenig. Wir hören mal in seine Gedanken rein.
Ich hätte eine Deutsche heiraten sollen. Die YouTube-Kanäle, wo sie ihre Ideen her hat, sind alle auf Englisch. Der Teletherapeut spricht Englisch, der hockt in Delaware. Und Harriet sagt, mach doch, schneid deinen Penis ab, wen interessiert's. Dann verliere ich einen Sohn, aber ich gewinne eine Tochter. Für sie ist das wieder Umbau eines Gebäudes, als würden wir den Kirchturm abreißen und schon ist es ein Gemeindezentrum. Und Nicoles Vorstellung davon, was es heißt, weiblich zu sein. Diese Kleider und Schuhe, wo weiblich sein doch bedeutet, weniger Selbstvertrauen zu haben, sich nützlich machen zu wollen und zu unterstützen und für weniger Geld mehr zu arbeiten. Das ist es, was Gender ausmacht, nicht die Optik.
Tja, Demians Sorge sind vielleicht ein bisschen berechtigt und werden auch gesteigert, als er merkt, dass Radi sich an Nicole bei der Veranstaltung heranmacht. Also all diese Menschen begleiten wir an diesem Abend, zuerst bei der Preisverleihung, dann weiter durch die Stadt ziehend. Dabei stets verfolgt noch von einem Polizisten in Zivil, Klaus, der die Truppe beobachtet, weil er vermutet, dass Nicole in einen pädophilen Ring geraten ist.
Also das klingt nach einem bunten Strauß von Personen, aber auch Themen. Bindet sich das Ganze zu einem großen Roman?
Ja, das ist ein bisschen mein Problem mit dem Text, der schwirrt und flirrt, aber es für mich an einer gewissen Stringenz vermissen lässt. Es sind einfach zu viele Themen. Ich würde bei manchen gern länger bleiben, vor allem bei Nicole und diesem Transgender-Thema und den Gedanken, die sich der Vater dazu macht. Aber dann geht's noch um Livia und deren Nazi-Vorfahren, die ihr Leben ändern möchte, ohne es dann wirklich ändern zu wollen. Dann noch um Toto, der keinen rechten Platz im Leben findet. Dann ist da noch eben Radi, der schwule Prinz, der es nicht schafft, sich von seiner Familie zu lösen. Und dann geistert noch Klaus, der Polizist in Zivil, um die Gruppe herum. Und da weiß ich gar nicht mehr so richtig, was der nun bei dem allen soll. Was es rausreißt, ist wirklich Sophie Reuss. Die ist eine wirklich geniale Interpretin hier, die mit großer Spielfreude von einer Person zur anderen gleitet. Also wirklich, wegen ihr lohnt sich das Hören dann doch auf jeden Fall.
Und die auch die Situationskomik so richtig schön betonen. Sister Europe, so heißt das Hörbuch von Nell Sink, gelesen von Sophie Reuss. Es sind circa 9 Stunden, eine ungekürzte Lesung und erschienen bei Ruf Music im Label Tacheles. Und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch von Arno Frank. Frank arbeitet als freier Journalist vor allem für den Spiegel, die Zeit, die Taz und den Deutschlandfunk. Zuletzt erschienen von ihm die Romane So und jetzt kommst du und Seemann vom Siebener. Sein neuester Roman, der nun auch als Hörbuch erschien, heißt Ginsterburg und porträtiert eine fiktive Kleinstadt während der Zeit des Nationalsozialismus. Im Fünfjahresrhythmus 1935, 1940 und 1945 beschreibt Arno Frank, wie unterschiedlich die Einwohnerinnen und Einwohner mit der politischen Situation umgehen. Einige ducken sich weg, andere arrangieren sich, biedern sich an oder steigen die Karriereleiter hinauf. Leonie Berger hat sich das Hörbuch angehört und ihre Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus der Lesung.
Vor wenigen Jahren hatte er sich noch Hoffnungen gemacht, bald in der Fackel veröffentlichen oder seinen Namen in der Weltbühne lesen zu können. Inzwischen hockten die Redakteure, mit denen er damals in Kontakt stand, allesamt im Exil oder im Knast.
Also gibt Eugen sich mit seiner Arbeit beim Ginsterburger Anzeiger zufrieden und verkriecht sich in den Spätdiensten. Er genießt es, einer der Letzten an Bord zu sein und nochmal alles durchzuschauen, bevor es in den Druck geht. Und vielleicht mit seinem Chef, dem alten Landauer, einen Cognac zu trinken auf die fertige Ausgabe. Eines Abends im Jahr 1935 spuckt der Ticker eine neue Richtlinie der Reichspressekammer aus. Merkwürdig, denkt Eugen, um diese Uhrzeit auf diesem Weg? Er will Rücksprache halten mit Landauer, doch dessen Büro ist leer, das Fenster weit geöffnet. Die Aufregung im kleinen Städtchen ist groß über diesen Suizid. Mitleid oder Bestürzung ist eher nicht dabei. Das wird noch einmal deutlich, als Eugen mit seinem alten Freund Otto spricht. Otto ist eigentlich Blumenhändler, inzwischen aber zum Kreisleiter aufgestiegen.
Wenn jetzt rauskommt, dass unsere Zeitung in jüdischer Hand war. Und wenn schon, gemerkt hat man's nicht. Eugen dachte an die völkischen, stramm deutschnationalen Leitartikel, für die der Landauer in der Redaktion berüchtigt war. Das ist es ja gerade. Wieso hat das niemand geahnt? Wieso wusste das keiner? Und auf wen fällt das wohl zurück? Otto schnippte Asche durch den Fensterspalt. Unglaublich, wie gut der Mensch sich verstellen konnte. Eugen zuckte mit den Schultern. Er war nicht religiös, schätze ich. Nie hat man ihn in der Synagoge gesehen. Man muss seinen Glauben ja nicht an die große Glocke hängen. Darum geht es doch gar nicht, Eugen. Ja, sag einmal, lebst du hinterm Mond? Es geht um Rasse.
Eugen und Otto sind zwei der Ginsterburger, die uns Autor Arno Frank in seinem Roman näher bringt. Wie es in einer Kleinstadt so ist, sind sie mit weiteren Figuren verwandt, befreundet oder verfeindet. Und sie alle gehen unterschiedlich mit der politischen Situation um, suchen ihren Vorteil, ducken sich weg, schwimmen mit. Die Erzählung beginnt 1935, aber auch 1940 und 1945 erfahren wir, in welcher Situation sich die Ginsterburger befinden. Eugens Frau Ursel ist viel überzeugter von der Partei als er, Tochter Gesine wird Karriere als Flakhelferin machen. Sie wiederum ist eng befreundet mit Lothar, der als Junge nur in die Hitlerjugend geht, weil er vom Fliegen träumt. Dieser Traum wird sich erfüllen, eher ein Albtraum für seine Mutter Merle, die den örtlichen Buchladen betreibt, sich Gedanken macht, was sie noch verkaufen kann oder darf und die bestimmt keinen Kriegshelden zum Sohn haben wollte. Anfangs ist es etwas schwer, bei den vielen Figuren den Überblick zu behalten, aber das gibt sich mit der Zeit. Im Hörbuch hat man ja immer noch Schauspieler Heiko Deutschmann, der mit seiner Stimme Orientierung gibt. Und das nicht nur in den Dialogen. Da der Text mal näher an der einen oder anderen Figur ist, passt er seine Erzählstimme an. Besonders gut zu hören ist das, als Ursel ihre Schwester Uta am Bahnhof abholen will. Uta lebt eigentlich in Berlin, doch als ihr Mann verhaftet wird, weil er Jude ist, sucht sie in Ginsterburg Unterschlupf. Ursel kann man beim Denken zuhören.
Beneidete sie Uta für ihr Leben in Berlin? Nicht die Berufstätigkeit, nicht ihr Leben mit Theodor, nicht ihr flausenhaftes Leben überhaupt. Künstlerisches war vielleicht ganz nett, solide war es nicht. Aber Berlin selbst, gute Güte, ja. Wenn man's recht bedachte, waren das doch gleich mehrere Städte aufs Turbulenteste ineinander geschoben. Wie es in ihrem Bauch geprickelt hatte, als sie beim letzten Besuch dort aus dem Zug gestiegen war. Eugen hatte sich mit Theodor getroffen und diesem anderen Juden, denen gehörte dort ja alles, auch die Zeitungen, und Ursel hatte sich alleine vergnügt. Von der modischen Eleganz der Frauen, sogar der Kellnerinnen, konnte sie sich wunderbar inspirieren lassen. Diese Weltläufigkeit, ach, herrlich.
Heiko Deutschmann beweist ein sehr gutes Gespür für Situationen und die im Text liegende Komik.
Sie klingelten sogar bei den Leuten, Heil Hitler, die jetzt im alten Apartment der Gürkels wohnten.
Einen Großvater beim Anblick seiner Enkelin.
Ach, und Gesinchen, komm her, mein Mädchen.
Spricht Heiko Deutschmann ebenso glaubwürdig wie die aus Österreich stammende Henriette.
Was ist das bloß für ein einfältiges Gedudel? Unvermittelt drehte sie sich zu dem Saxophonisten um, der noch immer auf dem Steg seine seltsamen Girlanden spielte. He, sieh da! Ist das etwa Niggermusik? Unterlassen Sie das!
Autor Arno Frank zeichnet in Ginsterburg das genaue, schonungslose Bild einer Kleinstadt im Nationalsozialismus. Schauspieler Heiko Deutschmann gelingt eine großartige Interpretation dieses vielschichtigen Textes, in dem die Rollen nicht immer eindeutig verteilt sind. Die feine Linie zum Grauen wird selten überschritten, aber sie auch nur anzudeuten, ist völlig ausreichend.
Leonie Berger besprach das Hörbuch Ginsterburg von Arno Frank, gelesen von Heiko Deutschmann. Es sind 15 Stunden Hörzeit zum Preis von 26 Euro und erschienen im Verlag DRV. Und wir kommen zu unserem Kinderhörbuch. Und das ist diesmal für alle ab 4 Jahren und es stammt von der Kinderbuchautorin Madeleine Ottenschläger.
Ja, das ist ein Indie-Ferien-Fahrhörbuch, eines, das Kindern die Fahrt im Auto verkürzen kann. Es heißt Otto fährt los, ein Sommer in Italien.
Ja, und damit ist der Ort der Reise klar. Wer ist jetzt dieser Otto?
Ja, das ist kein Mensch, sondern ein Auto, ein Campingbus oder man könnte auch sagen ein Zauberbus. Zu Beginn schläft und schnarcht er in der Scheune und wacht dann auf, als eine 4-köpfige Familie vor ihm steht, die ihn für die Ferien gemietet hat.
Und wer gehört alles zu dieser Familie?
Ja, das will Otto auch wissen. Er kann natürlich sprechen und bittet die 4, sich vorzustellen. Und der Sprecher, den wir jetzt gleich hören werden, das ist Martin Baltscheid. Der ist ein richtiger Allround-Künstler, Zeichner, Autor, Regisseur und eben auch Hörbuchsprecher. Und so klingt es, wenn er die Geschichte vorträgt.
Hallo, ihr 4! Wie schön, euch kennenzulernen. Wollt ihr euch vorstellen?
Das wollen die 4 unbedingt.
Ich bin Paul, sagt Paul. 7 Jahre alt und gehe schon in die Schule. Nach den Ferien komme ich in die 2. Klasse. Und das, Paul zeigt auf das Mädchen neben sich, ist Emmy, meine kleine Schwester.
Emmy hat noch einen Schnuller und versteckt sich hinter den Beinen einer Frau. Ganz vorsichtig winkt sie Otto zu. Sagen mag sie lieber nichts, noch nicht.
Darum spricht jetzt die Frau. Hallo Otto, ich bin Mira, die Mama von Emmy und Paul. Mira hat rote Locken und lächelt so freundlich, dass Otto einfach mitlächeln muss.
Hallo Otto, sagt jetzt der Mann. Ich bin Leonardo, aber alle nennen mich Leo.
Tja, und Leo ist der Papa von Emmy und der Bonuspapa von Paul.
Bonuspapa?
Ja. Paul hat eigentlich einen anderen Vater, aber Mutter Mira und der haben sich getrennt. Und Mira ist nun eben mit Leo zusammen, sodass Paul nun 2 Papas hat. Und Leo ist eben der Bonuspapa, der Zusatzpapa. Also es geht um eine richtige, typische Patchwork-Familie und die möchte mit dem Campingbus Otto in Urlaub fahren nach Italien. Aber vor dem Losfahren muss noch gepackt werden und das mit einem schönen Lied zum Mitsingen.
Sonnencreme und Sonnenhüte, Buddeleimer in die Tüte, Mückenspray und Regensachen, T-Shirts, die uns fröhlich machen, Badesachen, Liegedecke, Kissen für die lange Strecke, Bücher, Sticker, Kartenspiele, Snacks zum Essen, richtig viele. Otto macht sich breit, denn der Otto ist bereit, die Reiselust ist riesengroß. Zauberbus. Wir fahren los, fahren los, und wir fahren los, fahren los, fahren los, fahren los. Wir fahren los. Lange Hosen, Mamas Rock mit roten Rosen, Emmys Schnulli, 1000 Pullis und zum Malen bunte Gulis. Sonnenbrille, Reiseführer, große Schaufel, Sandumrührer, hier noch eine Unterhose.
Was, nur eine? 1 Million!
Otto macht sich breit, denn der Otto ist bereit, die Reiselust ist riesengroß, Zauberbus. Wir fahren los, und wir fahren los, fahren los, fahren los, fahren los. Wir fahren los, fahren los.
Da macht das Packen doch gleich noch mehr Spaß und die Vorfreude steigt. Ja, ein schönes Lied. Wer hat das komponiert?
Ja, Sounddesign, Komposition und Musik ist von Alexander Vitschar. Der ist 1989 geboren, ist ein Klangkünstler, Komponist und Performer aus München. Und er komponierte auch schon Musiken für Film, Fernsehen und eben Kinderhörbücher. Und außerdem erstellte er auch das Sounddesign für Theaterinszenierungen. Und gesungen hat ja auch Martin Baltscheid. Das kann er also auch. Aber ich finde, er interpretiert auch alle Figuren, ob klein oder groß, ganz wunderbar und stimmig.
Also wir haben mitreißende Musik, wir haben einen sehr guten Sprecher. Das sind wunderbare Zutaten für so ein Hörbuch. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Was erlebt die Familie in den Ferien?
Ja, also auf der Fahrt in den Süden kommen sie erstmal in einen Stau. Aber sie haben ja gute Laune und vertreiben sich dann die Zeit mit Geräuscheraten. Und da können wir alle auch mitraten. Also das sind einfache Geräusche von Hund, Katze, Kuh, aber für kleine Kinder ab 4 genau richtig, finde ich. Ja, und dann geht's weiter in die Berge nach Südtirol. Auch da gibt es viele Geräusche zu hören und wieder können wir alle mitraten. Also wir hören pfeifende Murmeltiere, meckernde Gämsen und den Ruf des Steinadlers. Und dann geht's noch weiter nach Pisa, wo der schiefe Turm zu bestaunen ist und dann noch weiter ans Meer zum Baden. Und dort machen die 4 abends dann ein Lagerfeuer und schlafen schließlich ein. Und sie erleben in den folgenden Tagen noch viele weitere kleine Abenteuer, bis sie schließlich bei Leos Tante Francesca in einem Bergdorf ankommen. Ja, und dort gehen sie erstmal auf einen großen Markt.
Auf dem Markt herrscht buntes Treiben. Überall bunte Stände. Es wird verkauft und gehandelt und die Luft ist voller Sprachen. Nicht nur Italienisch, auch die Sprachen der Touristinnen und Touristen. Deutsch und Niederländisch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Albanisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Bulgarisch, Ungarisch, Polnisch, Bayerisch.
Nanu, was war denn das? Paul wundert sich. War das Otto?
Ja, Otto ist immer dabei. Er trifft andere Autos und unterhält sich dann mit denen auf Hupisch. Ja, und abends setzen sich dann Familien, Nachbarn und Freunde draußen zum Essen zusammen an großen Tischen und dann wird gefeiert. Das ist dann ein schöner Abschluss der Reise, denn am nächsten Tag geht's dann wieder zurück nach Hause.
Es klingt nach einer richtig schönen kleinen Geschichte, die Lust macht aufs Verreisen.
Ja, ich bin auch beeindruckt von der Machart. Also Geschichte, Stimme, Musik, Geräusche sind sehr schön aufeinander abgestimmt. Das ist eine richtig hochwertige Produktion, die die Reise nach Italien mit so landestypischen Klängen sehr gut einfängt. Und das Zuhören macht richtig Spaß. Man kann eben auch mitsingen, man kann Geräusche raten. Und da ist es doch auch schön, dass Otto fährt los eine ganze Reihe ist. Also als Bilderbuch erschienen beispielsweise schon Otto fährt los, ein Sommer in Schweden. Das ist direkt auch auf die Shortlist für den Deutschen Kinderbuchpreis 2023 gekommen. Und als Hörbuch erschien schon Otto fährt los, ein Sommer in den Bergen. Und bald folgt jetzt noch Otto fährt los, Weihnachten in Finnland.
Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karfig. Otto fährt los, ein Sommer in Italien. So heißt das Kinderhörbuch von Madeleine Ottenschläger. Gelesen und gesungen von Martin Baltscheid. Sounddesign, Komposition und Musik Alexander Vitschar. Es ist eine CD, gut eine Stunde Hörzeit für alle ab 4 Jahren. Und man bekommt das Hörbuch zum Preis von knapp 13 Euro. Erschienen ist es in der Hörverlag. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.